Wir sind heute zu zweit am Gasgeflüster-Stammtisch und das gibt uns die Stunde, um mit den wichtigsten Motorradthemen aufzuräumen. Und davon gab es nämlich einige. Aus der Branche erreichte uns 30 Minuten vor der Aufnahme eine wichtige Information von Ducati aus Italien zu einem ganz neuen, natürlich hochpreisigen Produkt. Um welches es geht, erfahrt ihr hier in dieser Folge. Außerdem sprechen wir über ein herzzerreißendes Finale für das Werksteam von BMW in Frankreich. Und es gibt ein Update von mir zum Thema Motorradverkauf und Kauf und eine ganz neue Kategorie, Gasgeflüster, der Stammtisch spricht. Ihr kommt zu Wort hier heute das erste Mal in dieser Folge. Also unbedingt reinhören, viel Spaß damit. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Wieso wird hier denn jetzt direkt schon aufgenommen?
Verdammt, jetzt war die Aufnahme zu langsam. Jan hat gerade so schön ein Ständchen gesungen. Und eigentlich wollte ich die Geschichte ja nur mit aufnehmen, damit wir sie irgendwann hinten dran klöppeln können. Aber jetzt hat er es ja schon gesungen. Jetzt ist es ja langweilig, wenn wir es hinten dran hängen. Die Frage ist, wie starten wir jetzt in diese Folge? Wir können sagen, hallo liebe Leute, es ist wieder Gasgeflüsterzeit. Und diesmal, nachdem wir für die letzte Folge kontroverses Feedback bekommen haben, wieder eine Episode mit Motorrad-Only-Themen, kann man glaube ich sagen. Nicht Only-Fans, Only-Themen. Und mit uns beiden. Kein Gast. Heute dürft ihr, müsst ihr, könnt ihr wieder mal Schwenke aus unserem Leben zum Besten bekommen, zum Besten hören, zum Besten nehmen. Wir werden sie auf jeden Fall zum Besten geben. Und wir werden auch ein bisschen auf euer Feedback eingehen. Und Jan ist immer noch total perplex, wie das hier, was jetzt gerade passiert ist. Wie konnte die Folge losgehen, ohne dass er sich Gedanken gemacht hat zum Intro? Aber Jan, jetzt habe ich so lange geredet, du hast bestimmt auch schon direkt was zu sagen.
Alter, es ist eine Frechheit. Ich war jetzt wirklich ja überhaupt nicht vorbereitet. Ich habe hier gerade schön eine Lobhudelei auf meinen Lieblings-Co-Host gesungen, im Stile von Benjamin Blümchen, als der Counter lief. Man muss dazu sagen, eigentlich habe ich erwartet, dass ich mit Michel jetzt wieder ein klassisches Vorgespräch habe, weil es gibt einiges zu besprechen. Das ist schon mal auch ein Thema der heutigen Sendung. Denn es ist überhaupt nicht mehr weit. Es sind noch, ich glaube, 2 Wochen, wenn ihr das hier hört, bis es für uns beide schon nach Bosnien geht. Die Bosnien-Enduro-Ausfahrt 2025 liegt an. Und da hatten wir nämlich eben noch ein Telefonat dazu mit vielen spannenden Insights, was wir aber nochmal so ein bisschen nachbearbeiten mussten. Aber der Michel hat sich gedacht, ah komm, drauf geschieße, auf den Knopf gedrückt und ab geht's. Erwischt mich aber natürlich nur so halbkalt, weil labern kann ich immer. Nachts um 3 rufen mich an, ich erzähle irgendeine Story. Und ich bin auch vorbereitet, ich habe viele Themen dabei. Ich habe vor allem einen Jingle dabei, auf den der Michel wahrscheinlich gar keinen Bock hat, aber auf den ich richtig Lust habe, auf den ich mich jetzt schon freue, denn der Stammtisch ist jetzt hier auch für euch verfügbar auf den Ohren. Wir haben User-Kommentare bekommen, die nichts mit dem Feedback zu tun haben, was der Michel gesagt hat, aber es gab da auch wieder vieles. Und nachdem wir jetzt so viele Gäste und ja doch Gäste da hatten, ist ja einiges angefallen in der Motorradszene. Einiges hat nicht nur mein Herz bewegt, sondern wahrscheinlich auch das von vielen da draußen. Ich bin vorbereitet, ich habe richtig Bock auf diesen Stammtisch. Man merkt es vielleicht schon, komplett angezündet, hab Themen dabei. Und damit aber jetzt erstmal wieder zurück, Michel. Schön, dich jetzt auch ein zweites Mal begrüßen zu dürfen hier, nachdem wir eben schon eine Dreiviertelstunde lang telefoniert hatten. Erzähl doch mal, was hast du denn heute so an den Stammtisch mitgebracht? Was bewegt dein süßes, kleines, ewig junges Motorradherz?
Ja, bewegt tut mich im Moment, also mich bewegt im Moment gar nichts, muss ich sagen, denn ich wollte dir eigentlich meinen Jingle zeigen, das folgendermaßen geht. Oh, es geht gar nicht. Hat man es einigermaßen gehört?
Hat man gehört. Mein Bierchen ist halt schon leer, weil bei Michel wieder die Kopfhörer oder sowas nicht ging. Aber Prost!
Ja. Prost! Ja, auf euch da draußen, wir trinken wieder alkoholfrei. Ich muss gestehen, es ist wieder ein alkoholfreies, aber da schließt sich direkt eine Ankündigung an, denn wir werden heute mal wieder das große Vergnügen haben, 2 Folgen hintereinander miteinander aufzunehmen und eine im Zwiegespräch, so wie wir jetzt schon gestartet haben, und eine mit einem spektakulären Gast, auf den ihr euch auf jeden Fall freuen könnt. Den hört ihr nämlich höchstwahrscheinlich an dem Wochenende, an dem wir in Bosnien sind. Das ist sehr wahrscheinlich und es ist ein Gast, auf den ich mich schon Jahre, wirklich seit Jahren freue. Das erzähle ich aber nachher in der Anmoderation nochmal, wenn wir ihn dann hier mit am Stammtisch haben. Da habe ich dann auch nochmal ein Bierchen, vielleicht dann sogar ein richtiges. Und ja, jetzt erstmal zurück zum Thema. Es ist viel passiert. Es ist wirklich emotional sehr viel passiert in den letzten Tagen in der Motorradszene. Und ich habe vor allen Dingen ein sportliches Event im Kopf. Und jetzt frage ich mich natürlich, Jan, haben wir ähnliche Gedanken wie vorhin in unserem Call schon, wo wir uns ja quasi die Worte gegenseitig in den Mund legten?
Das weiß ich nicht. Tatsächlich habe ich auch ein sportliches Thema nämlich mit dabei. Ich weiß nicht, ob du darauf ansprichst, dass während ihr diese Folge hört, wir vielleicht irgendwo in Hockenheim rumlaufen mit vielen Leuten auch aus der Community, die zusammen mit uns das IDM-Finale sehen wollen. Ich habe aber ein motorsportliches Ereignis dabei, dass wir gar nicht so sehr ausschlachten müssen. Über MotoGP will ich gar nicht reden, die langweilt mich brutalst. Aber es gab das Saisonabschlussfinale der FIM EWC, der Endurance World Championship.
Und daran habe ich nämlich auch gedacht. Daran habe ich nämlich auch gedacht. Es ist einfach sehr schön. Ich will dich auch gar nicht, will dir auch gar nicht reinkrätschen. Teile, was dich bewegt hat in den letzten, was haben wir denn heute? Heute ist Dienstag, in den letzten 48 Stunden. Also es sind ungefähr 48 Stunden, seitdem die Sache zu Ende gegangen ist. Und zwar auf Tränen, Drüsen, drückende Art und Weise. Ja. Ich habe ja fast selber geweint. Vor allen Dingen, als ich eine Person habe realisieren sehen, was gerade passiert ist. Und ich denke, das ist vermutlich auch das, was dich am meisten bewegt hat in den letzten zwei Motorradtagen.
Ja, also man muss dazu sagen, man muss kein Motorsportfan sein, um hier einfach mal mitfühlen zu können. Weil bei der Endurance World Championship steckt ja schon im Namen, geht's um richtig Materialschlacht, um richtig Ausdauer, um krasses Motorradfahren, variierend zwischen den 24 Stunden in Le Mans, den 8 Stunden von Suzuka, glaube ich. Ich weiß gar nicht, gastieren die auch noch in Oschersleben? Ich habe das ganz
so. Nein, waren sie mal, aber das waren sie nicht.
Ja, auf jeden Fall hatten die jetzt ihren Saisonabschluss, den Boldor am Circuito, kann Französisch, deswegen ist es ein bisschen mit spanischem Akzent, Paul Ricard in Frankreich.
Und Circuit Paul Ricard, das ist doch gar nicht so, das ist doch gar nicht so schwer.
Je m'appelle Jan. Auf jeden Fall ein 24-Stunden-Rennen und nachdem es in den letzten Jahren vielleicht manchmal ein bisschen langweilig war oder schon relativ klar, war vor dem Start hier irgendwie so gefühlt alles offen. Alle 5 Werksteams hatten noch Chancen, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, hier den Titel zu holen. Das heißt Honda, Yamaha, Kawasaki, BMW und noch irgendjemand habe ich vergessen.
Also Suzuki. Genau.
Suzuki, Wert. Klar, Suzuki. So, und es war ein Rennen, wie es spannender nicht sein hätte können. Und vor allem, das war nicht der Motorsport-Gott, sondern der Motorsport-Teufel, der seinen Dreizack da mal geschwungen hat. Und damit gebe ich zurück an dir, Michel. Fass doch mal vielleicht das Renngeschehen so ein bisschen zusammen, so dass man das Gefühl hat, man war mehr als nur dabei.
Das wird mir jetzt tatsächlich etwas schwierig. Wird sich schwierig gestalten, wird mir schwerfallen, denn ich war am besagten Wochenende auf einer Hochzeit und während ein Großteil der Veranstaltung lief, war ich schwer beschäftigt mit anderen Motorradfans, Biere und Alkohol zu vernichten und die gerade vollzogene Trauung zu feiern. Aber ich habe natürlich dann, wie man das ja so klassischerweise macht, nachdem ich so ausgekatert hatte am Sonntagmittag, mir dann gedacht, hey, jetzt versuche ich das noch so ein bisschen zu verfolgen. Und es sah ja vor dem Wochenende noch recht ausgeglichen aus, aber es gab doch auf eine gewisse Art und Weise einen Favoriten und das war das BMW-Werksteam, will ich jetzt es jetzt mal nennen. Und die letzten, ja, sagen wir mal, 2-3 Stunden habe ich das verfolgt und da war die Sache eigentlich gefühlt so in trockenen Tüchern.
Und fangen wir aber ein bisschen weiter vorne an. Also bevor du zum Finale kommst, muss man dazu sagen,
jetzt kommst du, weil ich habe ja quasi meinen Einstieg in das Rennen erst relativ spät geschafft. Du musst jetzt erzählen, was dich ein bisschen weiter vorne bewegt hat. Also es war tatsächlich viel los.
Ich habe mir die Zwischenstände dann mal angeschaut und auch einfach so den Rennbericht immer mal wieder. Und es war ja wohl schon so, dass auch in der Nacht bereits lebhaft diskutiert wurde in den Boxen, wie man denn jetzt tatsächlich vorangeht, weil für einige Teams ging es um alles, im wahrsten Sinne des Wortes. Auf der Position, auf der sie dann jeweils waren, gab es nichts mehr zu gewinnen, außer die goldene Ananas, die Daniel ja in der letzten Podcast-Folge hier bei uns schon gewonnen hat. Und es gab dann eine Diskussion, greift man jetzt an, fährt man mit Vollspeed nach vorne, Vollgas auf Attacke, mit dem Risiko natürlich zu stürzen, oder macht man hier richtig eine auf Endurance und hofft dann, dass einfach die anderen vielleicht einen Fehler machen, weil wenn wir in der Nacht reden, dann hat man meistens dann irgendwie schon auch so 12 Stunden vor sich. Da kann so, so viel passieren und ist es deshalb so ein bisschen die Wette auf die Materialschlacht. Und Honda hatte auch diese Diskussion, für die fiel die Antwort aber relativ hart aus. Die lagen auf Platz 2, hatten dann einen Motorschaden und Totalausfall und damit hat sich das ganze Ding nämlich erledigt. Und BMW lag zu dem Zeitpunkt nämlich noch auf Platz 3, hat dann Platz 2 übernommen und irgendwann auch die Führung auf Platz 1. Und es wird ja bei dem Endurance-Rennen immer nach gewisser Anzahl an Stunden Punkte vergeben. Und so lagen nach 16 Stunden, wie war das denn? Genau, BMW nämlich mit 108 Punkten, hier habe ich es gerade nochmal, an Position 1, gefolgt von Yad Yamaha mit 106 und Suzuki mit 98 Punkten. Also es war echt ein sehr, sehr enges Ding. Und dann ging es nämlich auf die Zielgerade, was die Zeit anging. Und dann kam aber der Hammer. Also BMW hatte gar kein Bestreben mehr, die Platzierung Nummer 1, also in den Punkten hatten sie die Nummer 1 sozusagen, aber Suzuki, die auf Platz 1 waren, anzugreifen, weil die halt gesagt haben, hey, wir sind, wenn wir die Position halten, sicher Meisterschaftsgewinner. Rang 2 passt, wir fahren jetzt schonend das Ding zu Ende. Und dann kam aber der Langstreckenteufel. 25 Minuten vor Ende des 24-Stunden-Rennens machte es puff, puff und Markus Reiterberger auf seiner BMW drehte sich um, machte, so stelle ich es mir vor, unter dem Visier, wo man nicht durchschauen kann, riesengroße Augen, denn was er hinter sich sah, war eine blaue Wolke, die auf einen fulminanten Motorschaden hinwies. Er schaffte es noch, mit dem Motorrad, das ist nämlich in einer der letzten Kurven passiert, in die Boxengasse zu rollen. Und du hast so diese, ich weiß nicht, wie viele Phasen der Trauer es sind, auf jeden Fall im Zeitraffer gesehen. Am Anfang einfach nur todeswütend und negierend und sein, das kann nicht sein, schlug er aufs Motorrad ein. Und auf dem Weg in die Box fiel dann der Helm, aber zunehmend Richtung Tank und du hast die Verzweiflung darunter gesehen, rollte das Motorrad in die Werkstatt. Ich glaube, die Mechaniker haben noch so ein bisschen rumgeschaut, aber was man da so auf den Kameras gesehen hat, waren im Hintergrund einfach nur noch entsetzte, fassungslose Gesichter zu sehen. Und so hat sich der Titeltraum mit einmal nicht in Luft, sondern in Öl, in verdampften Öl
aufgelöst. In blauen Rauch aufgelöst, ja, das kann man wirklich so sagen.
Und das lang ersehnte Ziel des Werksteams, erstmalig wieder Weltmeister in der Endurance World Championship nach Rückkehr der Werksmannschaft zu werden, ist damit in die Hose gegangen.
Zum wiederholten Male, muss man an der Stelle dazu sagen. Die haben ja in den letzten Jahren immer wieder den Angriff gestartet. Ich war ja im Frühjahr bei der Präsentation der BMW Rennteams dabei. Da war unter anderem auch das genannte Team mit vor Ort. Ich saß noch mit Markus Reiterberger an der Hotelbar. An dem Abend, blöderweise, hatte ich meine antialkoholische Phase. Ich konnte kein Bierchen mit ihm trinken, während er sich wie immer genüsslich sein Hefe gegönnt hat. Und ich frage mich jedes Mal, wie dieser Typ das einfach schafft, so ein lässiger Hund zu sein und trotzdem so pfeilschnell. Das ist einfach echt der absolute Wahnsinn. Und ich habe vor allen Dingen auch im Nachgang noch gesehen, die Bilder von Werner Dahmen, der Teamchef ist, nicht nur in der EWC von diesem World Superbike, sage ich schon, von dem EWC Langstrecken-WM-Team von BMW, sondern auch vom ja, Sieg- und meisterschaftsverwöhnten Team in der IDM. Er ist ja da bei inzwischen Champion Alpha van Zoon Teamchef, hat mit Ilja Mikalczyk in den letzten Jahren einige Titel abgeräumt und der war wirklich zerknirscht und ich muss sagen, er hat es auch sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht, was man da gesehen hat, weil wir haben jetzt ja, oder du hast jetzt natürlich die letzten emotionalen Minuten in den letzten 25 Minuten des Rennens beschrieben, was natürlich sehr, sehr kritisch und tragisch ist, ne? Und du hast die Verzweiflung angesprochen und ich denke, nach der Verzweiflung kam dann einfach abgrundtiefe Enttäuschung über das, was da passiert ist. Und die liegt natürlich daran, dass dieses Team ja nicht dieses eine Rennen gefahren ist, sondern die haben ja quasi ein ganzes Jahr lang alle drauf hingearbeitet, diesen Titel einzufahren, ne? Die haben ein ganzes Jahr lang bei den Langstreckenrennen versucht, alles richtig zu machen, haben alles irgendwie zusammengebracht, körperlich, technisch, von der Race Pace, ne? Du musst natürlich auch schnell genug fahren, du musst ja nicht nur ankommen, sondern die Konkurrenz mit den Teams rund um Seat, also das Suzuki Endurance Racing Team und Yard dem Yamaha-Team aus Österreich, die ja wirklich ist ja Weltmeister gewesen, hat jetzt den Titel in Anführungsstrichen verteidigt, so, ne. Du musst natürlich da auf höchstem Niveau fahren, hast es quasi ein Jahr lang geschafft und nicht nur ein Jahr lang, sondern über wirklich Renntage hinweg und dann in den letzten 25 Minuten wird dir dieser Sieg, es fühlt sich an wie gestohlen. Also ich habe wirklich sehr, 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 sehr mitgelitten und mitgefühlt und habe aber auch an diesem Moment dann gedacht, das wäre doch auch mal ein Thema, über das wir uns hier im Podcast unterhalten könnten und vielleicht sogar mit einem derjenigen, die jetzt hier die Krone nicht bekommen haben, obwohl sie so lange und so hart schon darum kämpfen.
Auf jeden Fall. Wir hatten hier ja schon mal Jan Bühn zu Gast, der so ein bisschen da miterzählt hat. Aber es wäre natürlich eine spannende Nummer, hier jemanden drin zu haben, der vielleicht auch gerade solche Emotionen miterlebt hat. Man muss sagen, außerhalb von Markus Reiterberger war jetzt bisher noch nicht wirklich ein deutschsprachiger Fahrer so ganz vorne mit dabei.
Aber das stimmt doch. Nein.
In der Stock-Meisterschaft.
Nein, Marvin Fritz ist doch zweifacher Weltmeister, ist jetzt ja wieder Weltmeister geworden mit Jan, jetzt hast du aber die Motorradhosen runtergelassen.
Ja, das war voll der Griff ins Klo.
Wir haben einen zweifachen EWC-Weltmeister jetzt in Deutschland. Marvin Fritz, Gratulation geht an dieser Stelle raus. Stimmt.
Jan Lieber Marvin, Bühn, es tut mir leid. Sei eingeladen, komm zu uns an Podcast-Stammtisch. Das Bier geht auf mich. Meine Entschuldigung, dass ich das jetzt gerade verpasst habe.
Verballhornt. Und man muss dazu sagen, Grüße gehen auch raus an Jan Bühn, der ja hier schon aus seinen EWC-Erfahrungen erzählt hat, der ja auch schon auf dem Podium stand, da wirklich ganz vorne mitfährt und er leider diesmal verletzungsbedingt wieder ausgeschieden, was ihm ja schon, oder nicht teilnehmen können, was ihm ja schon mehrfach passiert ist. Also an der Stelle auch gute Besserung in diese Richtung. Und ja, es war ein emotionales Wochenende. Und auch wenn du nicht über die MotoGP reden möchtest, bevor wir jetzt hier quasi zu allgemeinen Motorradthemen kommen und diejenigen befriedigen, in Anführungsstrichen, die jetzt mit diesem Motorsportthema nicht so viel anfangen können, muss ich aber doch noch aufs MotoGP-Wochenende verweisen. Denn während wir hier unsere Aufnahme machen, steht das große Finale, der Matchball von Marc Marquez bevor. Und wenn ihr die Folge hört, gibt es vielleicht schon einen neuen, alten Weltmeister, Marc Marquez, der 7. Titel in der MotoGP, der 9. insgesamt, der es werden kann. Und ja, ich muss sagen, ich bin sehr gespannt, auch wenn ich so ein bisschen nachvollziehen kann, wenn du sagst, ja, die MotoGP ist inzwischen etwas langweilig, was nicht nur daran liegt, dass Marc Marquez mehr oder weniger durchgehend vorne wegfährt, sondern auch während der Rennen nicht mehr so besonders viel passiert. Das hat so gefühlt so ein bisschen Formel-1-Vibes, ne? Die Jungs fahren hintereinander her, es gibt manchmal so ein Blockpass-Ausbremsmanöver, aber ansonsten ist nicht wirklich viel mit Zweikampf und Action gerade. Und aktuell ist es tatsächlich so, dass ich mir eigentlich fast am liebsten die Qualifyings angucke, also vor allem Q2, weil da halt einfach bis zur letzten Sekunde massiv Spannung ist, auch wenn die Jungs nur gegen die Zeit fahren, weil halt Fabio Quartararo oftmals nochmal spektakulär einen rausholt und diese doch etwas ins Hintertreffen geratene Yamaha irgendwie in die erste Startrelle doch noch prügelt oder sogar auf Startplatz 1. Aber zurück zum MotoGP, nicht Finale, sondern Matchball von Marc Marquez in Motegi. Wirst du es dir denn angucken? Das wirst du dir, auch wenn, ne? Nicht mal das?
Nee, ich glaube nicht. Also Respekt vor der Leistung, aber mich hat das irgendwie in letzter Zeit. Also je nachdem, wenn ich die Zeit irgendwie habe. Warte mal, wann ist es jetzt? Ich dachte, wir sind da gerade am IDM-Wochenende.
Ja, aber es läuft ja nachts. Das ist ja Motegi, ist ja Japan. Das ist ja.
Ja, nee, schon. Da bin ich schon. Ich schaue nur noch Highlights. Das muss mir dann irgendwie reichen. Respekt vor allen, die dort fahren. Das ist weiterhin einfach krass. Macht auch Bock, sich mal anzuschauen. Aber die Rennen, ich muss ehrlich sagen, sind mir großteils einfach viel zu langweilig geworden. Es passiert einfach zu wenig. Hier, Jan braucht Action. Der Papa will sehen, wie sie sich richtig battlen. Und selbst wenn es nicht so wäre, Marquez ist natürlich krasser Sportsmann, aber man muss sagen, so auch dieser Formel 1 Vibe, ne? Mir geht's halt so ein bisschen auf den Sack, wie lieb sich alle immer haben. Natürlich gibt's da und da mal hier irgendwie so Streitereien. Wir hatten das Riesending mit, wie heißt der ehemalige Weltmeister jetzt bei Aprilia? Ich habe den Namen gerade vergessen. Jorge Martin. Diese Aprilia-Causa, aber das ist halt irgendwie wiederum lame. Aber wenn ich mir das jetzt bei Ducati anschaue und Marc Marquez und Pecco Bagnaia, dessen Namen ich einfach nie aussprechen kann, sind in einer Eintracht und helfen sich auch noch gegenseitig. Das hätte es früher unter den guten alten Rossi-Zeiten nicht gegeben. Da wäre mal schön die Wand in die Box gezogen worden, Ellbogen raus, leck mich am Arsch, ey, ich bin hier der einzige Meister. Aber dass man sagt, ja, ich habe da totales Verständnis für, guck doch mal meine Daten an, wo kommen wir denn da hin? Also bitte mal die Boxhandschuhe raus, mal wieder ein bisschen rein. Marc Marquez unangefochten vorne. Vor ein paar Jahren wäre er wahrscheinlich noch an den WM-Titel reingeslidet, kann man sagen. Irgendwie jemand noch mal kurz bisschen hart ausgebremst und so. Das ist irgendwie alles Geschichte, finde ich ein bisschen langweilig. Aber jedem das seine oder ihre.
Ja, ich weiß tatsächlich gar nicht, ob das so ausgeglichen ist, wie du das jetzt beschrieben hast. Also ich bin mir sehr sicher, beziehungsweise ich habe es, nachdem ich es vermutet habe, heute Morgen erst gehört, dass selbst Marc und Alex Marquez sich am Frühstückstisch das eine oder andere Mal anzicken, wegen der gegenwärtigen Situation. Ne? Da ist jetzt natürlich Friede, Freude, Eierkuchen. Aber es ist ja wohl auch so, dass Alex Marquez, der ja bei Ducati war, bei Gresini, den Marc mehr oder minder so ein bisschen überredet hat, hey komm, geh doch dahin, das ist ein gutes Team, hier bist du gut aufgehoben, hier kannst du dich weiterentwickeln. Und das wohl auch in Anführungsstrichen dieser Bruder-Twist so stattgefunden hat, dass er halt irgendwann jetzt vor kurzem mal gesagt hat, fuck, wenn ich Idiot nicht vor 2 Jahren zu dir gesagt hätte, geh dahin, dann wäre ich jetzt, und das ist ja faktisch so, höchstwahrscheinlich, wäre ich jetzt einfach der verdammte WM-Führende und würde um den Titel in der Weltmeisterschaft kämpfen. Und jetzt muss ich mich quasi hier mit dir auseinandersetzen. Und so sehr man einem das gönnt, also ich weiß nicht, wie ich damit umgehen würde, wenn ich in dieser Situation wäre und mein Bruder mir hier wieder erneut den Rang abläuft. So, ich fahre quasi das Motorradjahr meines Lebens. Und das kann man ja einfach so sagen. Ne? Und es ist verdammt nochmal mein eigener Bruder, der dazu führt, dass ich das quasi nicht das Licht auf mich fällt, was ich mir so hart erarbeitet habe oder vielleicht dann auch gewünscht habe. So, ne?
Also was ich an dem Punkt bitter finde, man könnte sich jetzt natürlich sagen, ja gut, Alex Marquez wird seine Chance noch haben, wenn Marc Marquez irgendwann sein Karriereende hat. Jetzt ist aber dieser Sport ja nicht gerade risikobefreit. Bedeutet, es kann natürlich auch jederzeit so sein, dass man sich zwar schön rechnen kann, ja, ich habe jetzt vielleicht nochmal 3 Jahre mehr in der MotoGP als er dann. Da werde ich mir dann die Lorbeeren schon verdienen. Aber es kann halt sein, dass er nächstes Jahr stürzt, einen schweren Bruch hat und dann Karriereende hat oder sonst was. Ne? Es ist halt so viel Veränderung. Aber sei es drum. Ich kann nur sagen, Michel, ich hatte ja dir mal geschrieben, um jetzt mal so ein bisschen eine Katze aus dem Sack zu lassen, als jetzt dein YouTube-Video kam, rund um die 400er Kawasaki, mit der wir auf der Rennstrecke waren dieses Jahr, habe ich ja gesagt, ey, nächstes Jahr auf der Rennstrecke den Konzeptvergleich, 400er gegen 650er Ninja. Woraufhin du gesagt hast, nee, das machen wir nicht. Wir machen einfach mit 2 400er einen Gaststart in Schleiz. So.
Ja. Worauf bist du hinaus?
Jetzt ist es öffentlich. Jetzt ist natürlich der Druck auf Michel da. Ich habe da auf der einen Seite Bock drauf. Auf der anderen Seite bestelle ich mir jetzt schon mal die Pampers XXL-Packung, weil ich mir komplett an einscheißen würde. Und auch wenn du jetzt gerade eben an einen virtuellen Bruder gedacht hast, für mich bist du ja so eine Art Bruder.
Podcast-Geschwister sind wir, ja, das kann man so sagen. Ja. Du würdest es also, mir auch nicht gönnen, natürlich nicht.
Ja, ich würde es dir auch nicht gönnen. Also ich würde auch auf jeden Fall vor dir sein wollen.
Wie soll ich sagen, das ist ja natürlich gesetzt, ne? Also so ein bisschen Competition. Du bist ja derjenige, der dann wahrscheinlich mit dem Boxhandschuh nach Schleiz kommt, so, ne? Von wegen Scheiß drauf, meine Daten bekommst du nicht, ne? Da wird erstmal hier in unserem gemeinsamen Zelt wird ein Vorhang aufgehängt, damit ich nicht auf Jans Seite gucken kann, so, ne?
Ich sehe es nicht. Nee, da wird immer erstmal rübergegangen und sagen, Michel, kannst du mir das nochmal einstellen? Ich weiß überhaupt nicht, wie das funktioniert. Wie muss ich das jetzt machen? Michel, könntest du bei mir gerade auch nochmal Luftdruck machen? So war es nämlich in Oschersleben, als wir zusammenfahren waren. Und wenn er es mir dann gezeigt hat, gehe ich rüber zu seinem Motorrad und lass die Luft raus.
So habe ich mir das nämlich tatsächlich, genau so habe ich mir das vorgestellt. Oh Mann. Also, man muss dazu sagen, auch wenn das eine super coole Idee ist und ich das mega spannend finde, heißt es natürlich noch nicht, dass das klappt. Wir haben uns das mal ausgedacht, ne? Wir hatten ja Kontakt zu Kawasaki Deutschland und ich hoffe natürlich, dass sich eventuell so diese Möglichkeit ergibt im nächsten Jahr, dass wir da mal gegeneinander Moped fahren können. Und zwar im Rahmen des ZX4 RR Cups, denn ich habe ja noch ein Hühnchen zu rufen mit diesem Moped, ich habe da ja noch eine Rechnung offen, so, ne? Mir hat das ja nicht so gut getaugt und nachdem ich ja, nochmal ein kleiner Verweis auf eines der aktuellen Videos, mit den IDM Sportbikes unterwegs war, die ja quasi in einer ähnlichen Leistungsklasse mehr oder minder rangieren, ein bisschen mehr nochmal, aber quasi auf ähnliche Art und Weise gefahren werden wollen und mir das einfach ultra viel Laune gehabt hat, weil ich an diesem Wochenende eben nicht irgendwie parallel dazu noch 200 PS Superbike gefahren bin, muss ich sagen, I'm on fire. Also das wäre schon ein großer Traum, das mit dir zusammen zu erleben. Und wir werden es am Ende werden wir es natürlich so machen, dass wir Hand in Hand über die Ziellinie fahren.
So.
Jan, das ja. So nämlich so. Ne?
Ich dann halt einen Zentimeter weiter vorne, aber Hand in Hand.
Hand in Hand, ja. Das ist kein Problem. Aber ganz kurz, während wir hier uns unterhalten über das Thema MotoGP und Sport und alles, was neu ist, ist tatsächlich eine Ducati-Pressemitteilung veröffentlicht worden. Und zwar wurde vorgestellt die neue Panigale V4R. Das ist übrigens auch ein Themenbereich, über den ich mit dir unbedingt reden wollte. Denn es gibt wieder Hassmotorräder, die in den letzten Tagen veröffentlicht wurden. Unter anderem auch von Ducati. Aber jetzt muss ich erstmal hier dieses wirklich frisch hereingeflatterte, also das ist, keine Ahnung, vielleicht 30 Minuten alt, Pamphlet zur neuen Ducati Panigale V4R, die ja ab nächstem Jahr in der Superbike WM und natürlich auch in der IDM gefahren werden wird. Und spektakuläre Eckdaten. Also es ist wieder ein Hochrüsten angesagt. Schätz mal, was wir, ja, Spitzenleistung ist vielleicht gar nicht so schwer zu erraten. Aber hier wird mit MotoGP-Technik und MotoGP-Aerodynamik argumentiert. Was meinst du denn, was die neue Panigale V4R an Höchstgeschwindigkeit leisten wird? Ich muss dazu sagen, mit der Racing-Auspuffanlage.
340 km/h.
Ah, das sogar ein bisschen drüber. 330 km/h.
Und ja, das steht dann auf dem Tacho, GPS gemessen, nee, sind es dann 340.
Und andersrum. Ja, normalerweise, Mist. Du hast, ja, aber ist egal. Aber ich muss sagen, das ist halt einfach, es ist einfach schon richtig, richtig wild. Und warte mal, ich muss mal gucken, ob ich dir, wobei, du hast bestimmt, wenn du jetzt mal, geh mal auf Motorrad online, das siehst du bestimmt auch im Bild, weil ich bin hier quasi bei Ducati im Mediahaus. Ah ja, da ist es schon. Man sieht nämlich das Flügelwerk. Schau mal auf die Startseite von Motorrad Online. Da hast du nämlich schon die ersten Bildchen davon.
Ja.
You can see it. Es ist nämlich noch mehr Flügel als bei der aktuellen schon. Und es sieht doch deutlich mehr nach MotoGP aus als die jetzige V4S.
Der Ducati jetzt aber auch mit einem silbernen Tank. Nicht rot, ist ja schon fast ein Stilbruch, muss man sagen.
Na, das ist für die R-Variante, ist das ja dieser Aluminiumtank Standard. Das ist
jetzt kommt hier wieder die immer alles direkt wissen. Und dann wird meine Dummheit immer direkt so kundgetan. Jetzt wollte ich einmal was Schlaues sagen, ist ja ätzend. Jetzt habe ich den Preis schon gesehen und witzig, ich hätte 10 Euro mehr geschätzt. Für alle, die es jetzt nicht wissen, ich habe eigentlich darauf gewartet, dass mich und mich nicht nur nach der Leistung fragt, sondern nach dem Preis. Ich hätte getippt 44.000 Euro. Und es sind 43.990 Euro für dieses Geld kann, hier steht drauf, nummeriert, aber nicht limitiert, für 43.990 Euro kann jeder eine Ducati V4R haben. Ja, jeder, der halt einfach einen Dukatenscheißer zu Hause hat, reich geerbt hat oder sonst irgendwie vom Glück getadelt wurde. Aber ich würde vielleicht nicht sagen, dass es jeder oder jeder ist.
Ich hoffe, die Leute wurden vom Glück geadelt und nicht getadelt, weil sonst wird's nichts mit der Kohle. Aber 44.000 Euro, meine Herren, das ist halt, viel Geld für ein sehr, sehr schönes Motorrad, aber da sind wir natürlich, also ich weiß nicht, ich habe heute nach Motorradkleidung geschaut und bin da, ich möchte jetzt nicht den Namen der Marke nennen, auf deren Seite ich da gewesen bin, bin da auf der Seite unterwegs gewesen und es gibt eine Jacke, die heißt Pitlane. So, ne, vielleicht kommt man da irgendwie drauf und das sieht halt einfach aus wie so ein, das sieht, ne, wirklich aus wie ein Stoffjäckchen oder so ein Windbreaker, den man in der Boxengasse trägt, ne? Und das Ding kostet einfach 190 Euro. Also gefühlt für einen Hauch von nichts. Und da wurde mir wieder bewusst, meine Herren, unser Hobby wird halt einfach immer teurer. Und ich frage mich manchmal, wie soll man das noch bezahlen? Also jetzt bin ich hier richtig in alkoholfreie Bierlaune, ne? Rumspatronieren, richtig schön, Stammtisch-Style. Wie geht das eigentlich noch? Ich habe diese Woche auch letzte Woche eine Rechnung bekommen, dass meine Kfz-Versicherung teurer wird, und zwar erheblich, nicht fürs Motorrad, sondern fürs Auto, liegt an mir, bin gegen ein anderes Auto gefahren, ist aber schon ein bisschen her, hat jetzt anderthalb Jahre gedauert. Ach ja, und ich denke einfach nur, oh mein Gott, so, so viel Versicherung, so viel Kohle für alles und ach, ich, keine Ahnung. Hab ich dir eigentlich von meiner Odyssee mit meinem Peugeot-Boxer erzählt, für den ich jetzt TÜV brauche. Ich muss jetzt einfach.
Also man könnte echt meinen, der bei Michel ist gerade wirklich ein bisschen Sprit drin. Die Zunge ist komplett gelöst. Nein, hast du mir nicht erzählt. Lass uns teilhaben. Es ist eine Mobilitätsgeschichte und damit auch willkommen hier am Motorradstammtisch. Und es wird, das vielleicht nochmal vorab, noch weitere Motorradthemen geben. Ich versuche jetzt hier nochmal so ein bisschen Struktur reinzugeben. Wir werden über eine ganz besondere Motorradart sprechen, die nichts mit diesen Rennsport-Eskapaden zu tun hat. Es geht um Motorradkauf. Wir haben eine Sektion noch Thema Rechtsprechung und es geht um Schutzbekleidung. Diese Themen stehen also noch an, nur um das mal kurz einzuschieben. Jetzt Michael.
An dieser Stelle muss ich aber dazu sagen, das ist nur Jans Agenda. Wir haben auch noch andere Punkte auf der Agenda. Zum Beispiel das, was quasi an Feedback zu den letzten Folgen gekommen ist. Und ich muss ja Jan nochmal mit neueren Modellen konfrontieren, von denen wir noch nicht gesprochen haben, die bei ihm auch wieder den Puls in die Höhe treiben werden. Aber erstmal muss ich zu meiner Herzkranz-Gefäß-Erkrankungs-Nahtoderfahrung beim Lesen von Werkstattrechnung zurückkommen. So, ne? Also du hast ja deine Episoden mit der BMW S1000R, die ja quasi dein Garant für Werkstattunglück ist, so, ne?
Das solltest du jetzt mal nicht sagen, weil die Anzeige auf mobile ist jetzt seit einer Woche online. Und das solltest du jetzt mal aufhören zu erzählen. Wir sollten jetzt hier darauf aufpassen, dass wir nur noch sagen, es ist ein Unikat. Es ist ein ganz selten begehrtes Sammlerstück. Man kauft sich ein Erlebnis ein.
Ja, auf jeden Fall. Und kauft dafür teuer Geld oder kauft es für teuer Geld, muss wahrscheinlich auch noch mehr teuer Geld ausgeben. An dieser Stelle finde ich übrigens sehr bemerkenswert, dass wir ja unsere große WhatsApp-Community-Gruppe haben, ne, in der auch regelmäßig Motorräder feilgeboten werden. Ne. Hier so bei eBay Kleinanzeigen Zeug drin, so, ne? Jan hat sein Motorrad da nicht reingestellt. Er weiß genau, unsere Hörerschaft und unsere Zuhörenden, die regelmäßig unseren Podcast verfolgen, werden diesen Schandhaufen sowieso nicht kaufen. Boah. Wobei, jetzt muss man natürlich dazu sagen, und jetzt komme ich auch gleich wieder zu meiner Geschichte, wenn man mal so viel Geld rein investiert hat, ne, eigentlich kann ja eigentlich fast nichts mehr kommen.
So, also ich wollte gerade sagen, es lässt nämlich den Eindruck entstehen, als wäre das ein absoluter Kackhaufen. Das war es immer mal wieder. Aber ich habe es ja immer bei Fachwerkstätten ordentlich machen lassen, weil eins ist klar.
Auch da wissen wir genau, dass das so nicht stehen zu lassen ist. Aber das
jeder
für
weiß,
diejenigen, die Interesse haben, hört euch einfach durch die Gasgeflüsterfolgen durch.
Jeder weiß, dass ich dieses Motorrad nicht anfassen sollte. Und das habe ich dann auch nicht, sondern habe es machen lassen.
Sehr gut.
Jetzt deine
Geschichte. Dazu habe ich mich auch entschieden und ich dachte auch kurz darüber nach, ich brauche neue Bremsen fürs Auto, ne? Und TÜV ist fällig und ich weiß auch, so hinten am Fahrwerk ist auch was zu machen und ich wusste, das wird nicht günstig, so, ne? Jetzt habe ich das Auto in die Werkstatt gebracht, nachdem ich überlegt habe, vielleicht kann ich ja die Scheiben und Belege selber wechseln. Beim Motorrad mache ich es ja auch. Warum sollte es beim Auto nicht gehen? Und dann habe ich gedacht, naja, ist halt ein Peugeot Boxer, einfach 5,40 Meter lang, wiegt halt 2,5 Tonnen, ist 2,60 Meter hoch, den machst du nicht mal schnell vorm Haus irgendwie aufgebockt, ne? Du musst irgendwo hin, du brauchst irgendwie das passende Material und Werkzeug dazu, sparst vielleicht irgendwie Kohle, kostet dich aber noch mehr Nerven, kriegst du eh nicht hin, kennst in Darmstadt niemanden, der dich da irgendwie unterstützt. Also, das Ding zu ATU gebracht, so, ne? Erster Aufreger. Da muss ich vorne weggreifen. Bei ATU dahingegangen, so mir einen Termin vermeintlich geben lassen, meine Papiere alle dagelassen, sofort und 3 Tage passiert nichts, hat sich keiner bei mir gemeldet. Ja, ja, wir melden uns spätestens, wann war das? Freitagmorgen, entweder im Tagesverlauf, spätestens am Montag, ne? Dienstag bin ich dann wieder hinmarschiert. Oh ja, das hat die Kollegin vermutlich vergessen, so, ne? Und ich aber mein Auto für eine Veranstaltung gebraucht, ne? Zeit war knapp. So, dann, Fahrzeugschein natürlich, alle Daten hingegeben und sie sagt, was brauchen Sie denn, dies, das, so, ja, angerufen, das ist teuer, also das kostet mindestens 1500, 1600 Euro, also einmal Scheiben ringsherum, so, ne, und ich denke schon, oh, Schluck, so, ne, ich weiß, es ist noch ein anderes Problem, das zu beheben ist, was auch noch on top kommt und denke, naja, muss ja TÜV drauf, musst du machen, so, ne. Das Ding abgesegnet, ich meine, ja, kriegen wir hin, wir bestellen sofort, morgen können Sie das Fahrzeug abholen. Alles klar. So, am nächsten Tag, Zeit vergeht, ne? Es geht gegen Richtung Feierabend, 17.30 Uhr macht die Bude zu, 17.16 Uhr klingelt mein Telefon, ich denke, ach, super, jetzt rufen die ja an, das passt ja genau, heute Nacht brauche ich mein Auto, dann kann ich die Karre noch abholen. Ich meine, ja, Herr Braschak, Bremsen sind gewechselt, hat alles gut geklappt, aber, und ich so, was denn aber? Ja, hinten rechts, da kann man das Rad gar nicht zentrieren. So, und jetzt haben wir geguckt, da ist das Radlager noch kaputt. Und ich sage, Ich meine, ja, können wir Sie natürlich auf jeden Fall das Auto nicht übergeben. So, können Sie auf keinen Fall mitfahren. Anbauen können wir sowieso nicht. Wir bestellen Ihnen das aber sofort. Ich so, ah ja, okay, und was kostet? Und dann meinte er, naja, 650 bis 700 Euro, müssen Sie nochmal rechnen. So, ne? Jetzt habe ich tatsächlich 2150 Euro bezahlt. Einfach nur dafür, dass mein Fahrzeug wieder TÜV-fähig ist. Es hat ja noch gar nicht so viele Kilometer und ich muss natürlich auch zur Entschuldigung dazu sagen, Bremsen ist natürlich Verschleiß. Das Auto hat jetzt knapp 80.000 Kilometer. Da ist es einfach normal, dass es einfach rundherum fällig ist. Aber es hat mich halt einfach doch hart erwischt. Und dieses Radlager muss nach 80.000 Kilometern halt nicht kaputt sein. Und wie gesagt, es gibt auch noch einen Schaden hinten, der noch behoben werden muss, der mich halt auch nochmal mindestens 1.000 Euro zu stehen kommt. Und jetzt kommt aber das, worüber ich mich tatsächlich in diesem Ding am meisten aufgeregt habe, weil ich ja natürlich für den Verschleiß und den Schaden kannst ja nichts dafür. So, ne? Ich guck dieses Ding durch und denk, Alter, ich habe ATU fast 2.200 Euro in den Rachen geworfen. So, ne? Und was sehe ich auf der Liste? Gratis-Check, dies, das, die Sicherheitsprüfung und dann ein zweiter Check, irgendwie Licht geprüft, Blinkerfunktionalität, dies, das, ne? Scheibenwischwasser, hast du nicht gesehen? 11,99 Euro. Und ich denke einfach nur, hä? Was, mit welchem Recht? So, also erstens habe ich nicht danach gefragt, dass sie quasi ringsherum gehen und die Lichter kontrollieren. Und wenn sie das denn schon machen, ne, und halt irgendwie einen Tauchsieder in Bremsflüssigkeit und irgendwas und Scheibenwischwasser kontrollieren, warum muss ich dafür Kohle bezahlen? A, bezahle ich so viel Geld und B, habe ich niemanden damit beauftragt. Und ich weiß jetzt nicht, wie oft bei dir im Motorrad das Scheibenwischwasser schon kontrolliert wurde und dafür eine Rechnung. Also das hat mich, also das war für mich gefühlt schlimmer als die eh schon mich in den Ruin treibenden Werkstattkosten, die durch die Schäden entstanden sind.
Wenn wir das jetzt Ihnen erlassen, dann kommt da jeder an. Dann kommt jemand, dem wir einfach nur eine Kleinigkeit da reparieren und sagt dann auch, das muss jetzt kostenlos sein. Das müssen Sie verstehen. Wir behandeln hier alle gleich, Herr Praschak.
Es geht
jetzt müssen
nicht
Sie auch gar nicht laut werden. Lassen Sie mich einmal ausreden, Herr Praschak.
Es geht hier ja gar nicht ums Erlassen, sondern ich habe ja quasi einen Kostenvoranschlag unterschrieben und ich habe eine Anzahlung gemacht. So, ne? Und da steht halt auf diesem Kostenvoranschlag steht halt nichts davon drauf, dass für 11,99 € diese Prüfung durchgeführt.
Und haben sie oder? Sie erlassen? Hast du es diskutiert oder hast du einfach nur gesagt, fuck mal live und bist gegangen?
Naja, ich habe es dann halt erst gesehen, als ich wieder bei mir im Büro war, weil ich mir die Rechnung dann erst genau angeguckt habe so und dann habe ich
finde es so geil, du lernst nicht, aber auch nicht draus. So, ich weiß noch,
ich habe wirklich noch überlegt, so, ne? Sag ich, keine Sonderbullshit, ne? Ihr müsst nichts kontrollieren, ihr müsst nichts prüfen, ihr müsst nur den Scheiß reparieren, so, ne? Der halt in Anführungsstrichen relevant ist, so, ne? Und denk einfach nur, also, da fiel mir dann halt ein, es ist halt ATU, ne? Und als ich das letzte Mal mein Auto vom Peugeot-Händler abgeholt habe, und ich habe ja vorher schon einen Transporter gehabt, ne? Da haben sie sogar den Innenraum ausgesaugt. Und der stand halt nicht auf der Rechnung. Keine Ahnung, vielleicht ist es da irgendwie in den Stundenlohn mit eingepreist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Stundenlohn im ATU in Darmstadt so viel günstiger ist als der Stundenlohn irgendwo im Badischen, so, ne? Und denk einfach nur, what the fuck? So, fragt mich das doch so, ne? Oder sagt mir das vorher, dass das gemacht wird. Dann kann ich sagen, ja oder nee. Aber also ja, also wir haben ja Kfzler im Publikum, in der Audience, unter den Zuhörenden. Lasst mich doch mal wissen, ob das einfach gängige Praxis ist, ob das überall passiert, ob ich das vorher ankündigen muss oder grundsätzlich einfach die Message an alle, wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt, lasst mich mal wissen und vor allen Dingen, wenn ihr euch drüber aufgeregt habt, wie gesagt, bei diesen 2200 Euro habe ich dann gedacht, scheiß drauf. Ich gehe jetzt nicht zurück und rufe da auch nicht an und das nervt mich jetzt einfach wegen diesen 12 Euro, ärgere ich mich nicht rum. Da geht's mir einfach nur verdammt nochmal ums Prinzip.
So, und so ich kann es total nachvollziehen. Bei mir rennst du damit natürlich offene Türen ein. Nichtsdestotrotz kann ich dir versichern, dass jetzt irgendjemand dir schreiben wird, sagt, ja, geh halt nicht zum ATU, mach halt XY, muss direkt vor Ort prüfen. Ich meine, Rechnung prüfen direkt vor Ort, Michel, das habe ich dir so oft gesagt, so oft. Du lernst nicht aus meinen Fehlern. Das ist halt immer das. Aber gut, lass uns jetzt wieder.
Eins muss ich noch dazu sagen. So, ne? Ich wollte ja gar nicht zum ATU, sondern ich war in der Nachbarschaft noch bei einer anderen Werkstatt und habe da einfach gefragt, wie es denn aussieht. Die haben auch so irgendwie so, sind so spezialisiert auf so Transporter und Lieferwagen, so, ne? Und bin da hinmarschiert, guck da morgens rein, denk, oh ja, krass, nichts los in der Werkstatt, so geil. Und da meint die gute Dame aber zu mir, ja, geht frühestens in 5 Wochen. So ein Fachkräftemangel. Ich habe nur einen Mechaniker, der hat sich gerade einen Arm gebrochen. Jetzt passiert halt erstmal nichts so, ne? Und du denkst einfach nur, wow, wie soll das bei unserer überalternden Gesellschaft, hat eh keinen Bock mehr, schwierige Arbeit zu machen, wie soll das in 5 Jahren aussehen? So, dann musst du quasi, kostet alles nochmal 3-mal so viel und du musst ein halbes Jahr vorher deine Inspektion eintragen, damit du, oder dein TÜV, ne, damit du halt auf jeden Fall nicht in den Bereich kommst, wo du halt 1.000 Euro Strafe bezahlen musst, weil halt, nee, geht nicht, so, wir haben jetzt keine Termine in den nächsten 6 Monaten.
Das ist halt das.
Das ist halt das. Ich hab mich halt jetzt so.
So, was bleibt uns am Ende? Wir sind alle broke. Wir müssen unser Motorrad verkaufen, so wie ich. Und damit jetzt die fließende Überleitung und Rückleitung zum Thema Motorrad. Weil, ich habe es ja angekündigt, ich trenne mich von meinem Motorrad. Möchte aber weiterhin natürlich motorisiert und auf dem Zweirad unterwegs sein. Und habe da mal auch in der Community schon vor geraumer Zeit einen Aufruf gestartet rund um das Thema Supermoto. Ich habe überhaupt keinen Plan, weil in mir war so der Gedanke, geil, einfach so ein Rotzbike, nenne ich es mal, um das Thema Wheelie-Fahren beispielsweise zu üben, aber halt auch mal irgendwie so ein bisschen kleinere Strecken durchzuschlängeln, keine Ahnung, gar nicht mehr so ewig lange Touren oder doch eigentlich schon, aber halt so ein bisschen flexibler zu sein als jetzt mit meinem Naked-Bike, das halt, wie soll man sagen, super gute Straßen braucht, schöne Kurven dafür und was sich aber halt auch immer in einen sehr hohen Geschwindigkeitsbereich bringt, ohne dass man es will. Und es kam tatsächlich aus der Community auch Feedback und ich habe gesagt, hey, wir machen hier ein neues Format, der Stammtisch kommt zu Wort. Und ich, ich freue mich so, ich habe dafür einen Jingle gebaut und Michel findet scheiße, aber ist egal, wir hören ihn uns an, los geht's.
Meine Damen und Herren, endlich ist es soweit.
Der Stammtisch spricht, spricht,
spricht. Die neue Kategorie bei Gasgeflüster. Es ist Zeit, das Mikrofon an den Stammtisch zu reichen.
Ihr habt was zu sagen. Dann schickt uns eine Sprachnachricht per Instagram oder E-Mail.
Und jetzt zu euch an den Stammtisch. Nur bei Gasgeflüster.
Ich spüre da massive Oktoberfest-Vibes, ne? Da merkt man einfach hier Jans Einfluss München, ne? Schön mit Blasmusik, so wie es kehrt. Und DJ KI Waschfinger hat natürlich alle Stimmen rein gemixt, die er irgendwie kostenfrei im Internet gefunden hat. Ja,
Nee, erstmal hat mich das auch nur trotz KI 2 Stunden gekostet, aber ich habe jede Sekunde davon genossen und mich so auf diesen Moment gefreut, weil ich wusste, dass ich ganz viel Spaß dabei haben werde und Michels entnervten Blick erwarten kann, er einfach nur denkt, ah. Und die Stimmen habe ich natürlich auch einzeln ausgewählt, dann noch nachbearbeitet, um so ein bisschen Hall und alles reinzubringen. Wenn euch's gefallen hat, dann lasst es mich gerne mal wissen. Wenn ihr zu unseren Folgen was sagen wollt, dann habt ihr es gehört, habt ihr die Möglichkeit, uns via Instagram eine Sprachnachricht zu schicken oder als Mail. Ich gebe jetzt hier jetzt nicht jedem meine Handynummer raus. Wenn ihr aber Teil der Gasgeflüster-Exclusive-Gruppe seid, weil ihr unsere Events besucht, dann könnt ihr auch da gerne euch einbringen. Auf jeden Fall habe ich eben den Stammtisch gefragt, was ihr denn von Supermotos haltet und ob das überhaupt für mich passt. Und da kamen einige Anmerkungen so grundsätzlich mal zum Supermotofahren, unter anderem auch von Thomas, der hat gerade bei seinem Sohn die Kette gewechselt an der 125er Beta und dann eine Probefahrt gemacht und seinen Eindruck geteilt, genauso wie andere. Und wir hören einfach mal rein, was die zu dem Thema Supermoto für mich und Supermotofahren halten. Let's go.
Du, mit so einer Supermoto kannst du aber keine großen Reisen machen, habe ich mal so gelernt und gehört.
Aus meiner Sicht ist eine Supermoto als Zweit- oder Drittmotorrad cool. Vor allem, wenn du halt nur noch die Supermoto hast, musst echt leidensfähig sein, wenn du mit der alles machen möchtest, was du auch mit deiner BMW bisher gemacht hast. Also da mal ein paar Stunden drauf fahren, kann man schon machen, ist aber aus meiner Sicht nicht wirklich der Bringer. Auch längere Strecken Autobahn sind mit so einer klassischen Einzylinder-Supermoto auch für das Motorrad nicht so wirklich toll. Die neueren Modelle, die können das zwar alle, da muss man nicht mehr so wie früher befürchten, dass es dann Motorschaden gibt, aber Spaß machen und angenehm zu fahren ist dann trotzdem nicht.
Generell sind die Dinger natürlich geil, zum Wheelies machen und so, wie du es geschrieben hast, bin ich auch voll bei dir. Nur für langere Strecken ist das halt nichts, ne? Gerade so ein Eintopf, also Einzylinder, ist so, ja, wenn du mal ein paar Kilometer machen willst, ist das nicht wirklich was. Also zumindest nicht, wenn es auch mal über Landstraße, wo lange Geraden sind oder Autobahn geht. Dann rauchen die teilweise weg, weil die halt zu heiß werden.
Ich weiß, wie du dich fühlst, was du meinst, dass man so ein Ding kaufen muss. Aber ich glaube, für einen Alpenpass oder so ist es nichts. Also wir sind eine längere Strecke gerade gefahren am Wochenende, 1000 Kilometer. Und ihm hat Jan schon der Hintern wehgetan. Er hat so eine Radlerhose angehabt, weil die Sitzbank einfach total unbequem ist. Aber ansonsten ein geiles Teil für die Stadt, super zum Fahren.
Ich würde es nicht machen. Dann lieber ein neues Naked Bike.
Ja, Gott, die Musik. Ich freue mich so. Weniger habe ich mich gefreut über die Inhalte, beziehungsweise ich habe mich sehr gefreut über die Nachrichten. Aber es war ein bisschen ein Dämpfer zu meinem Plan und zu meinem Vorhaben, mir eine Supermoto zu kaufen. Michel, was hältst du von den Eindrücken aus dem Stammtisch?
Ja, ich bin da ja so ein bisschen bei Björn. Ich bin zwar großer Eintopf-Fan, aber eigentlich eher nur so im Winter, damit mir warm ums Herz wird, ne, so ernährungstechnisch. Was jetzt die Supermoto angeht, haben mich die Feedback-Varianten, die wir gerade gehört haben, nicht besonders überrascht. Finde ich auch ein bisschen naheliegend. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ne, wir haben ja hier mit Jan den Allmann-König am Stammtisch, der ja sehr gerne, so wie ich gerade, über alle Unzulänglichkeiten und Missstände schimpft und das mit erhobenem digitalen virtuellen Zeigefinger und auch sehr intensiv die Rechtmäßigkeit und vor allen Dingen den sozialen Verkehrsumgang propagiert. Also wir fahren nicht zu laut, wir fahren nicht zu schnell, wir fahren nicht zu auffällig. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass er sehr oft schon über die Hamburger Motorradbappe geschimpft hat, die ja nur Wheelie-Fahren durch die Innenstadt fahren. Jetzt sehe ich aber bei einer Supermoto bei Jan in München nur einen Use Case. Und das ist quasi Jan auf dem Fahrradweg neben den E-Scootern Herr Roland Wheelie übend. So, ne? Weil wir haben ja schon gelernt, ne? 60 Kilometer rund um München herum ist jetzt nicht so viel Motorradfahren. Also alles, was wir jetzt quasi an Feedback gehört haben, spricht eigentlich gegen dieses Supermoto-Thema. Und in München gibt es jetzt auch nicht so viele Verkehrsübungsplätze in Reichweite. Wie wir wissen ja auch, dass es nicht mal rausgeschafft hat bis zum Flughafen, um sich diesen Enduro- bzw. Motocross-Strecke anzugucken, was ja in Reichweite ist. Ist ja nicht so weit. Also entweder du wirfst deine Allmann-Prinzipien über Bord, ne, und bist jetzt der Münchner Wheelie Bad Guy, was dir natürlich auch sehr gut stehen würde, ne? Getaway in München, sehe ich da, auf einem Rad natürlich. Oder, und das ist die zweite Variante, und ich sehe dich tatsächlich da auch eher, du hast mir die Tage auch ein wunderschönes Bild geschickt, ich sehe dich eher so auf einer 850er GS, so, ne, wieder durch die Gegend stoppern. Ich glaube, das passt auch mehr zu deinem Alter. Das ist so das, was ich mir für dich vorstelle. Und ich denke auch die Community, die fühlt das vermutlich, dass du jetzt endlich dir einen Ruck geben sollst, ne, ins BMW-Lager wechselnd und ein bisschen ruhiger, Wheelie üben kannst du ja in Bosnien.
Ich finde schön, dass du mich mit meiner BMW S1000R nicht dem BMW-Lager zuordnest. Das wäre aber wirklich ein ziemlich harter Schritt, muss ich sagen. Auf jeden Fall erst nochmal danke an alle, die da die Nachrichten geschickt haben. Es gab dann noch weitere Inhalte auch zum Thema Kaufberatung, wenn ich das denn verfolgen würde, welche Modelle denn da relevant wären. Ich habe mich aber jetzt entschieden, das Thema Supermoto tatsächlich nicht weiter zu verfolgen.
Na, aufgrund des Rates oder hast du dir was anderes angelacht schon? Also die Tage kam mir ja irgendwie eine Nachricht von Jan so per WhatsApp so von wegen bla bla bla, wir müssen unbedingt über den Motorradkauf reden. Ich denke, boah, ist es etwas schon passiert? Hat er den Hobel schon weg und hat sich schon was Neues gegönnt und ich habe es überhaupt gar nicht mitbekommen? Jetzt lass doch mal die Bombe
also
platzen.
So,
in welche Richtung geht das denn jetzt? Also auch wenn es noch nicht da ist.
In welche Richtung es geht, das verrate ich hier jetzt noch nicht. Da mache ich jetzt ein ganz spannendes Mysterium drum. Die Supermoto wird's nicht. Ich muss dazu sagen, es wäre schon in die Richtung, ich hab's ja auch gesagt, ich möchte Wheelies lernen und üben gegangen. Aber es ist ja wie immer so. Man kann ja über andere schimpfen und selbst nicht besser machen. Und genau das wäre dann natürlich mein Credo gewesen. All die Assis, die da rumfahren, verurteilen und gleichzeitig es selbst aber natürlich auch immer in einem ganz anderen Rahmen machen. Das musst du in einem ganz anderen Kontext sehen, Michel. Wenn ich da so ein Wheelie fahre, das ist dann, ich check vorher, ob alles frei ist und so weiter und gehe damit auch niemandem auf den Sack und so. So wäre das gewesen. Aber es hat sich jetzt tatsächlich doch erledigt, weil ich dann einfach sagen muss, nach den einschlägigen Berichten, auf Länge nicht so ganz. Wobei ich dann nochmal sagen muss, bei unserer Gasgeflüster-Podcast-Ausfahrt vorletztes Jahr, da in der Rhön, bin ich ja vom Martin eine kurze Weile dessen Supermoto gefahren. Ich glaube, es war auch eine Beta. Das hat schon ultra Bock gemacht. Da ist mir das mit dem Gesäßschmerz gar nicht so aufgefallen. Aber
vom Martin? Das war eine Gasgas?
Ja, da war es eine Gasgas. Auch okay.
Das war die 701, ja.
701? Glaube ich 701. War eine schöne Nummer, bis dann seine ganze Elektronik irgendwie ausgefallen ist. Aber jetzt habe ich davon erstmal Abstand genommen. Wheelies ist aber ein super gutes Thema und damit Überleitung zu meinem nächsten Punkt.
Nein, eins habe ich noch. Ich habe nämlich noch eine Empfehlung. Ich habe angekündigt, ich muss noch über eine Modelleinführung sprechen, die es jetzt in letzter Zeit gegeben hat. Und diese Modelle rennen bei dir ja eigentlich Tür und Tor ein. Es ist genau deine Kragenweite. Denn
ich glaube, du verarschst mich. Der will mich flachsen jetzt, Leute.
Vielleicht. Denn Ducati hat nicht nur die neue V4R vorgestellt, die er sich im Premium-Bereich bewegt, sondern unter anderem auch die neue Diavel V4 RS und die Multistrada RS. Das ist doch genau deine Kragenweite, wie wir gelernt haben. Diese super leichten, umfunktionierten, Carbon-Teilbestückten Premium-Modelle, für die du nochmal einen Groschen extra mehr abdrücken musst. Das ist doch genau dein Ding. Und das Schöne an der Geschichte, die Diavel V4S ist das am schnellsten beschleunigende Serienmotorrad von Takate inzwischen. Der Sprint von 0 auf 100 wirst du dann in der Münchner Innenstadt problemlos in 2,52 Sekunden bewältigen. Das ist doch...
Nein.
Also, viel schneller kommst du doch nicht aufs Oktoberfest. Das ist doch großartig. Das ist doch
super. Aber einfach nur, weil die so einen langen Radstand hat, oder? Und deswegen nicht so kranken Wheelie macht, deswegen kommt die so schnell nach vorne.
Ja, genau. Das ist mit Sicherheit mit der Geometrie verbunden, ja. Weil die ist ja super flach, super niedriger Schwerpunkt, langer Radstand. Guck mal,
ich hab die mir jetzt gerade aufgerufen. Ich finde das Motorrad einfach weiterhin hässlich. Das ist so der Inbegriff von so einem Proletending. Und was mich jetzt wirklich, und dann, wir schließen hier schon wieder den Kreis, wirklich belastet ist. Die werben auf der Website mit niemandem geringeren als den beiden Ducati MotoGP Werkspiloten, wie sie mit dem Ding drüberfahren, wie Marc Marquez damit Selfies macht, wie Pecco entspannt aufgelehnt auf der Multistrada steht und es so richtig genießt. Und ich denke mir so, Leute, das glaubt euch keine Sau. Das kaufe ich euch nie im Leben ab. Da sieht man einfach wieder, Geld kauft Meinung bei den beiden par excellence ausgelebt. Kannst du mir nicht erzählen, was ein Driss, das wird auf gar keinen Fall passieren, dass ich mir so ein Motorrad da kaufe. Nee, also wirklich nicht. So, zurück zu meinem Thema, das ich noch anbringen wollte. Wheelies kannst du vielleicht dann mit der Multistrada machen, trotzdem scheiße, braucht man nicht. Ich kam auf das Thema Wheelies nochmal zu sprechen, weil ich auf dem Account der Rennleitung 110, das ist ja, ich glaube, ein ehemaliger Polizist und Rennleitung 110, der Verein, der letztendlich für Aufklärung sorgen soll, die Leute so ein bisschen sensibilisieren soll und gleichzeitig aber auch in letzter Zeit mit vielen Mythen, mit Polizeikontrollen und so weiter aufräumt.
Und kurze Info dazu, die Gründer sind Polizisten, also immer noch so. Tatsächlich. Es ist quasi von Polizisten gegründeter Bewusstseinsverein, will ich jetzt mal sagen. Ein bewusstseinsschaffender Verein.
Gute Sache auf jeden Fall. Ich habe den Namen gerade leider vergessen, der den hauptsächlich betreut.
Ricky Lobak.
Ja, genau. Sagt selbst, er ist ein Speed-Junkie sozusagen und war da auch abhängig und hat sich zum Glück relativ rechtzeitig rehabilitiert, hat aber auch einen Unfall miterlebt und all solche Sachen. Hat auf jeden Fall das Thema Wheelisieren nochmal aufgenommen. Und Michel, wir hatten es ja schon an verschiedenen Stellen mal zum Thema Wheelie-Fahren in Deutschland. Klär doch gerne nochmal die Community auf, wie das strafrechtlich verfolgt oder nicht verfolgt wird. Du weißt es doch.
Ich weiß nicht, ob sich das in der Zwischenzeit geändert hat. Grundsätzlich ist es per se, soweit ich weiß, nicht verboten, weil nur die, ich weiß gar nicht, in welchem Rahmen das geordnet ist, ist das die Straßenverkehrsordnung besagt, dass du jederzeit Herr über dein Fahrzeug sein musst und reaktionsfähig sein musst, was du ja theoretisch, wenn du ein Wheelie fährst, bist, wenn du die Techniken beherrschst und zum Beispiel ad hoc die Hinterradbremse bedienen kannst, spricht meine Lesart erstmal per se grundsätzlich nichts gegen ein Wheelie. Der kann dir ja zum Beispiel auch beim Beschleunigen passieren, so, ne? Und das kann ja auch quasi im regelkonformen Rahmen passieren, ne? Also wenn du nicht auf der Diavel bist, sondern auf der neuen Panigale V4R, wenn du die 45.000 Euro locker hast, ne? Und machst da rechts auf laut, dann springt dir das Vorderrad mit Sicherheit ins Gesicht und das kann natürlich schon auf dem Weg zu einer 100 passieren. Also das ist mein Wissensstand, wenn sich da nichts geändert hat.
Das ist eigentlich auch mehr oder weniger so. Es gibt auf jeden Fall im deutschen, wie soll man sagen, Verkehrsrecht keine spezielle gesetzliche Regelung, die ausdrücklich das Wheelie-Fahren als Straftatbestand normiert oder benennt. Es kommt aber immer auf den Einzelfall drauf an. Grundsätzlich ist es aber so, ein Wheelie sieht dann ein Bußgeld vor, wenn mit dem Motorrad durch das Fahren auf dem Hinterrad eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer vornimmt. Das ist so ein klassisches Einzelfallding. Das muss ja die Polizei dann natürlich im Zweifel erstmal nachweisen. Aber selbst wenn du so eine Gefährdung vornimmst, dann hast du ein Bußgeld von 50 Euro zuzüglich Auslagen. Ich habe das nochmal recherchiert, bist du irgendwie bei 70, 80 Euro. Das heißt, das alleine macht's aber nicht irgendwie wild. Wenn du allerdings einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr vornimmst und es dadurch zu Strafen kommt, dann sieht der Paragraph 315b sogar Freiheitsstrafen bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe vor. Das ist allerdings relativ schwierig und es gibt jetzt nicht wirklich Beispiele oder Belege nach meiner Recherche, die das Ganze aufgenommen haben, wo wirklich hier das Realisieren bestraft wurde. Anders ist das allerdings bei unseren Freundinnen und Freunden an der Südgrenze in Österreich. Hier haben sie das ganz schön anders interpretiert, das Thema. Michel, was schätzt du, was passiert dir, wenn du in Österreich erwischt wirst mit einem Wheelie?
Gibt es, vorab eine Frage, gibt es Unterschiede zwischen, wie soll ich, bewusst herbeigeführten Wheelies oder?
Ja. Also es geht schon darum, es geht jetzt, das wurde dann in einer Rechtsprechung, ich habe hier irgendwie so eine Bürokratieseite vom österreichischen Verwaltungsgerichtshof auf, schon ein Unterschied und es muss sehr, sehr vorsätzlich sein. Also hier steht geschrieben, im gegenständlichen Fall wurde der Revisionswerber bla bla zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er als Lenker seines Motorrades einen Kreuzungsbereich absichtlich nur auf dem Hinterrad fahrend, Klammer auf, sogenannter Wheelie, Klammer zu, übersetzt, sowie nach Anhaltung und Kontrolle durch die Polizei wegen dieses Fahrmanövers beim Wegfahren erneut das Vorderrad absichtlich vom Boden angehoben hat. Also erstmal, das musst du auch erstmal bringen. Das war der Polizei kommen lässt, sagst, ja, tschö, wumm, gibst das Ganze nochmal. Und hier ist so diese Absicht dahinter ganz eindeutig. So
harter Vorsatz, ja.
Genau. Und dann greift das, also so das von dir angesprochene Beschleunigungswheelie und das Vorderrad geht halt irgendwie so 20 Zentimeter hoch. Ist damit nicht gemeint. Vor allem dann im Straßenverkehr kann dir das passieren, aber dann reden wir ja von wenigen Sekunden. Hier geht's wirklich um das bewusst herbeigeführte Wheelisieren. Was glaubst du, wie die Ösis da so drauf blicken?
Boah, das ist eine gute Frage. Da würde ich sagen, 1.500 € und 3 Monate Führerscheinentzug.
Also mit dem Führerscheinentzug liegst du ganz falsch, dafür aber auch mit dem Bußgeld. Also nach Paragraph 102 bla 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 kann bei solchen Fahrmanövern eine Geldstrafe von bis zu 10.000 € verhängt werden. Zusätzlich kann das Motorrad bzw. Fahrzeug für 3 Tage beschlagnahmt werden im Rahmen einer 72 Stunden Einziehung. Bei so einem Verstoß. Wenn du das mehrere
machst. Das ist aber irgendwie eine krasse Streuung, so, ne? Weil 10.000 € sind halt einfach schon richtig, richtig viel. So, ne? Da hätte ich, also, finde ich krass. Und dann dafür das Motorrad nur 3 Tage wegnehmen, finde ich wieder sau wenig.
Also, ne? Das denke ich mir halt auch. So, wenn du jetzt wirklich eine Strafe von 10.000 € bekommst, so ganz ehrlich, dann sind diese 3 Tage ohne Motorrad mein absolut geringstes Problem. Dann sage ich so, könnte man es vielleicht so machen? Ihr nehmt 4 Tage und wir machen halt 2.000 € Strafe, wäre das drin so. Vielleicht ist es eine gute Verhandlungsbasis, aber es ist wirklich wild. Ich meine,
für die meisten, mal ganz ehrlich so, wenn du halt normaler Stift bist, ne, und sie halt dein Moped gerade so vom Munde abgespart wirst, hast, musst du die Karre sowieso verkaufen wegen den 10.000 €. Ja. Du hast mir dann deinen Führerschein noch so, ne, kannst zumindest mit dem Auto zur Arbeit fahren, aber das Moped ist halt weg, damit du die 10.000 € auslösen kannst. Also mir würde es zumindest so gehen, ne? Und dann ist halt auch die Frage, aber das ist quasi das maximal mögliche Strafmaß. Ja, was hat dieser Dude bekommen, von dem wir jetzt sprachen?
Das war ja nur der Auslöser, der hatte das dargestellt, warte mal, wie sehe ich das da drin? Wurde gar nicht aufgelöst in dem konkreten Fall. Ach, schade. Fall.
Der wurde auch einfach aufgelöst. Das wäre jetzt natürlich so dieser reale Weltcase, der halt quasi sagt, okay, so und so wird das tatsächlich dann gehandhabt.
Gibt's bestimmt Präzedenzfälle. Auf jeden Fall ist die, wie sagt man, Weisheit der Geschichte, macht das lieber nicht. Oh, das hat jetzt sogar gereimt.
Nicht schlecht.
Und das Ding ist halt, bei mehreren oder wiederholten Fällen kann es dann tatsächlich auch eine Enteignung bzw. dauerhafte Entziehung des Motorrades geben. Und es ist damit aber noch nicht zu Ende. Also das Ganze basiert auf einer Novelle, die ist schon 3 Jahre alt. Die ist am 13. Mai 2022 in Kraft getreten. Mir war das gar nicht so bewusst. Ich habe mich damit natürlich als Rechtsnormen befolgender Motorradfahrer nie mit beschäftigen müssen.
Du hast ja mit der österreichischen Polizei sogar schon zusammen gelasert, ne? Also die haben dich ja quasi aufgenommen. Du bist ja Ehrenmitglied der österreichischen einer von Polizei. Denen.
Immer wenn ich die sehe, sage ich zirpa her. Die sagen, Jan, alles klar, so war jetzt wieder 20 drüber, aber ist egal. Aber auf jeden Fall ist auch verboten, und das ist nämlich in dem gleichen Gesetzesrahmen, nämlich der Fehlzündungen, wie auch immer man die erzeugt oder verbieten kann, Donuts, Burnouts oder auch das Blockieren der Räder, also zum Beispiel auch um schwarze Streifen auf dem Asphalt zu ziehen.
Also Vollbremsung sozusagen.
Ja, genau. Und das muss man ja mal sagen, das kann dir ja mal mit dem, auch Stoppies und sowas, ne? Das kann dir mit dem Motorrad ja durchaus auch mal passieren, dass du jetzt mal so ein bisschen hinten auf die Hinterradbremse langst und dann so einen leichten schwarzen Streifen ziehst. Also, selbst wenn beide Räder am Boden sind, das reicht den Behörden offensichtlich auch nicht. Was wollen die noch alles, ja? Da fährst du schon mit 2 Rädern auf dem Boden, jetzt zieht eins halt einen schwarzen Streifen, bist halt auch wieder der Fisch. Ich weiß nicht, ob dann das gleiche Strafmaß angelegt wird mit bis zu 10.000 Euro. Das wäre auf jeden
ich
Fall.
Ich denke nicht.
Das wäre teurer Reifenverschleiß. Nicht. So viel kann man dazu sagen. Zielt aber eigentlich auch eher auf die Autotuning-Szene, lässt sich aber genauso niederbrechen auf die Motorräder. Moral von der Geschichte, wie angekündigt, in Österreich lieber keine Wheelies machen. Das kann auf jeden Fall ganz schön teuer werden. Und dann kriegt der Staat ordentlich was geschenkt. Und geschenkt ist nämlich die Überleitung, die ich jetzt noch machen möchte. Wer den letzten Gasgeflüster-Newsletter nicht bekommen hat, sollte sich unbedingt ganz schnell registrieren. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. bit.ly/Gasletter mit großem G am Anfang, das ist ganz wichtig. Und
tippt
da
stand gar nicht das ein, scrollt einfach nach unten, klickt auf den Link, dann macht er nichts verkehrt.
So nämlich, dann findet ihr es auf jeden Fall. Dort informieren wir euch nämlich einmal monatlich über stattfindende Events. Und jetzt ist nämlich Zeit, das nächste zu verkünden. Neben unserer Bosnien-Reise, die mittlerweile aber schon ausgebucht ist und wo ihr nicht mehr mit könnt, feiern wir Weihnachten am 6. Dezember in Darmstadt. Gibt es den Stammtisch ohne Mikrofone, einfach nur mit Bierchen in Michels Heimatstadt Darmstadt. Wir werden so, jetzt müssen wir nochmal in die Details gehen, 16:30 irgendwie sowas wahrscheinlich am Weihnachtsmarkt aufschlagen, das erste Warmgetränk trinken, um dann festzustellen, boah nee, von dem Zeug kriegst du Kopfschmerzen. Wir gehen in Michels zweites Wohnzimmer, den Ratskeller, werden uns dort kulinarisch verpflegen lassen. Der Michel muss einfach nur mal dreimal schnell blinzeln, dann hat er schon wieder drei halbe da stehen. Werden dann das ein oder andere Bierchen trinken, die ruhige Jahreszeit zusammen feiern. Wenn ihr Lust habt, mitzufeiern an diesem Samstagabend, schickt uns eine Mail an info@gasgeflüster.de oder schreibt uns eine Nachricht auf den Social-Media-Kanälen. Das wollte ich nur nochmal einspielen. Michel, du hast aber noch andere Themen.
Ja, genau. Wichtiger Punkt an dieser Stelle, wenn ihr das machen wollt und wir diesen Plan so umsetzen, wie Jan ihn sich jetzt ausgemalt hat, gehört natürlich dazu, dass wir dort einen Tisch reservieren, weil wir mit Sicherheit nicht die Einzigen sein werden, die an diesem Abend da im Ratskeller noch was Kühles trinken und was Warmes essen möchten. Das heißt, gebt uns rechtzeitig Bescheid und wir haben sogar schon eine Nachricht bekommen. Grüße gehen raus an Domi, der sich schon angemeldet hat, ein Hotel gebucht und ich lobe jetzt an dieser Stelle für diejenigen mit der weitesten Anreise oder diejenige, sind natürlich alle, die hier fleißig zuhören, recht herzlich willkommen. Lobe ich ein gratis Getränk aus. Ein gratis Bierchen gibt es natürlich für den
oder diejenige. Und eine Hauptspeise. Komm, wir sind generös, es ist Weihnachten.
Da macht der Jan jetzt aber richtig einen raus. Du kannst natürlich auch eine Maß bestellen und eine Hauptspeise haben, das ist überhaupt gar kein Problem. Getränk ist Bierchengetränk. Und Domi, du bist jetzt auf jeden Fall mit deiner Anreise von Berlin schon ganz weit vorne dabei. Wer jetzt noch Bock hat, lasst es uns wissen. Wir machen vielleicht einen Einsendeschluss. Heute ist der, beim Aufnahmetag ist der 23.09. Am Wochenende ist der 28. Wir nehmen den 28. Oktober? Nein, wir nehmen den 31. Oktober. Meldet euch bis zum 31. Oktober. Da haben wir das angekündigt. Dann haben wir hoffentlich noch genug Vorlauf. Und ja, dann feiern wir hoffentlich Weihnachten zusammen am Nikolaustag in Darmstadt. Und da wir unser Stundenlimit jetzt schon erreicht haben, spare ich mir den Einspieler, den ich vorbereitet habe, ohne Jingle, natürlich, für das nächste Mal auf und bedanke mich, Jan, bei dir für eine wunderschöne Stunde. Ich werde jetzt nochmal ganz kurz mich erholen gehen, um mich dann auf die nächste Stunde mit dir vorzubereiten, denn wir haben ja noch eine Aufnahme, dann wieder mit spannendem Gast, also unbedingt hier Abo dalassen, damit ihr die nächste Folge auch hört und Jan, das letzte Wort gebührt dir.
Hab nichts zu sagen, es war mir wie immer ein Fest. Unstrukturiert und trotzdem benzinlastig. Das war Gasgeflüster. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen. Über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer. Ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Yes, yo. Gasgeflüster. Der beste Motorrad-Podcast.